Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
T102,6 Radio Free FM um 16 Uhr. Mein Name ist Maximilian Strauß und wir starten in eine neue Ausgabe der Plattform bezüglich der Kommunalwahl 2024. Am Sonntag ist es schon soweit. Da dürfen alle Ulmerinnen und Ulmer in die Wahllokale kommen und ihre Kreuze machen, beziehungsweise alle, die vielleicht nicht da sind, haben hoffentlich schon ihre Briefwahl abgegeben. Ansonsten ist, habe ich heute nämlich auch bei Kollegen gehört, glaube ich, morgen der letzte Tag, bei dem man sie noch auf die Reise geben kann, damit sie rechtzeitig in den Wahllokalen ankommt. Und rechtzeitig dazu habe ich mir heute noch eine weitere Partei eingeladen, die größte Fraktion im Ulmer Gemeinderat bis jetzt. Schauen wir mal, ob das auch in den kommenden Jahren so ist. Die Grünen, beziehungsweise stellvertretend von den Grünen, Lena Schwelling und Ulrich Metzger. Schön, dass Sie beiden die Zeit und den Weg zu mir ins Studio gefunden haben und mit mir gemeinsam in den kommenden 60 Minuten in das Parteiprogramm der Grünen für die kommenden Jahre blicken.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich möchte, bevor wir in die einzelnen Themengebiete einsteigen, Ihnen beiden die Möglichkeit geben, kurz ein paar Worte zu Ihrer Persönlichkeit zu verlieren. Vielleicht, Frau Schwelling, starten wir mit Ihnen, dass wir Sie in ein paar Worten ein bisschen näher kennenlernen.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Lena Schwelling. Ich bin jetzt seit insgesamt 10 Jahren im Ulmer Gemeinderat. Also da gehört man so fast schon ein bisschen zu den alten Hasen. Politik mache ich mehr als mein halbes Leben inzwischen. Ich habe bei der Grünen Jugend angefangen, bin aktuell Vorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg. Genau, und mache eigentlich beruflich sozusagen Landespolitik und im Ehrenamt Kommunalpolitik. Und dafür brenne ich auch sehr, denn die Kommunalpolitik ist einfach so wunderbar konkret und greifbar und man kann so viel bewegen. Deswegen ist das meine große Leidenschaft.
Herr Metzger.
Dankeschön. Ja, mein Weg zur Grünen Fraktion war wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja. Ich bin sehr, sehr viel später dazugekommen. Ich glaube, ich bin ungefähr doppelt so alt wie Lena. Und in meinem früheren Leben war ich vielleicht ein bisschen ungewöhnlich Pfarrer. Ich war und bin es eigentlich noch, evangelischer Pfarrer. Ich war 11 Jahre Münsterpfarrer von 1996 bis 2007. Und seither bin ich Lehrer an einer beruflichen Schule für evangelische Religion. Ich war politisch immer interessiert und bin ungefähr vor 10 Jahren dazu gekommen, mich bei den Grünen intensiver zu engagieren und auch beizutreten. Und im Jahr 2019 wurde ich zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt und bewerbe mich eben jetzt wieder um ein zweites Mandat.
Die Frau Schwelling hat es eben schön gesagt, man kann so viel bewegen auf kommunaler Ebene. Und ich erinnere mich, es ist noch gar nicht so lange her, da war die Oberbürgermeisterwahl in Ulm. Und da kam diese schöne Aussage: Als Oberbürgermeister kann man das in die Praxis umsetzen, was höhere Ebenen nur theoretisch diskutieren.
Genau so ist es.
Ich glaube, es waren sogar Sie. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher.
Ich würde es mir zutrauen, aber im Zweifelsfall traue ich mir alle schlauen Zitate zu.
Schauen wir also, was sich in die Praxis umsetzen lässt, was man auf kommunaler Ebene alles bewegen kann. Und ich würde da natürlich thematisch, ich glaube, mit dem größten Themen, das die Grünen beschäftigt, natürlich auch einsteigen. Nach diesem Wort habe ich gesucht. Und das ist natürlich das Thema Klimaschutz.
Ja, ich finde, im Moment hat das Thema nochmal eine ganz neue Brisanz bekommen durch auch die Ereignisse einfach vom Wochenende und den letzten Tagen, als wir gesehen haben, dass unsere Region sehr heftig heimgesucht wurde von diesem Hochwasser und den andauernden Regenfällen. Im Moment scheint draußen die Sonne und man kann sich es kaum vorstellen, aber immer noch bangen Menschen, weil die nicht sicher sind, ob die Dämme halten. Um ihre Häuser sind evakuiert worden. Es haben auch leider in Baden-Württemberg und in Bayern insgesamt bisher 4 Menschen ihr Leben verloren in den Fluten. Das heißt, da hat sich was verändert, weil das ist ja nicht die erste Flut, die wir jetzt dieses Jahr haben in diesem Ausmaß, sondern vor ein paar Wochen, ich glaube, es ist gerade mal 2-3 Wochen her, sah es im Saarland und in Rheinland-Pfalz ganz ähnlich aus. Anfang des Jahres stand Niedersachsen zu großen Teilen unter Wasser. Und diese Häufung von solchen Wetterereignissen, die spricht sehr dafür, dass wir eben mitten schon in der Klimakrise leben, dass das nicht was ist, das irgendwann auf uns zukommen wird in einer fernen Zukunft, sondern dass wir schon mittendrin stecken und eben auch entsprechend ganz viele Maßnahmen ergreifen müssen, um uns davor zu schützen. Also einerseits die Klimakrise aufzuhalten und andererseits aber auch uns anzupassen an diese neuen und veränderten Rahmenbedingungen, die das Leben jetzt mit sich bringt. Und da hatten wir in Ulm wirklich Glück. Wir haben in den letzten Jahren viel, viel Geld investiert, auch in Hochwasserschutz, also in deutlich zweistelligen Millionenbetrag, beispielsweise in allein Regenrückhaltebecken rund um Einsingen, weil wir da erlebt haben, dass bei Starkregenfällen sonst leider die Häuser unter Wasser stehen. Und es zeigt sich eben, dass wir auch also keinen Klimaschutz zu machen, sondern allein irgendwie auch nur die Anpassung oder was wir jetzt auch wieder sehen, all die Schäden, die durch die Flut entstanden sind, dass auch das enorm hohe Kosten verursacht. Das heißt, dass wir einfach wahrscheinlich jeden Euro, den wir jetzt in Klimaschutzmaßnahmen stecken, doppelt und dreifach in der Zukunft dann hoffentlich sparen können, indem wir eben nicht mehr mit ganz so vielen Schäden werden kämpfen müssen. Und deswegen ist das eine der zentralen Aufgaben, vor der wir stehen.
Jetzt haben Sie ja gesagt, wir haben in der Vergangenheit schon viel finanzielle Mittel investiert, sind auf einem guten Weg gewesen. Was wäre aus Ihrer Sicht für, gerade vielleicht auch für die kommenden Jahre, denn so das Wichtigste oder vielleicht die wichtigsten Punkte, die wir im Bereich Klimaschutz gerade in Ulm verfolgen sollten?
Ja, auf der kommunalen Ebene, Sie haben das ja auch einleitend gesagt, ist man mit der Umsetzung all dessen beschäftigt, was andere politische Ebenen sonst nur theoretisch beschäftigt. Und das bedeutet beim Thema Klimaschutz eben ganz konkret diese beiden Seiten derselben Medaille. Also einerseits die Klimakrise aufzuhalten und das heißt vor allem bei uns in der Region, dass wir stark vorankommen müssen beim Thema Windkraft, beim Ausbau der Erneuerbaren insgesamt, also auch gucken müssen, dass wir beispielsweise in Ulm auch in der Altstadt Photovoltaik auf den Dächern erlauben. Es gibt viele, die hier gerne auf ihren Dächern PV-Anlagen hätten, aber bisher verbietet die Stadt das aus Gründen des Denkmalschutzes. Und das Land hat uns aber ermöglicht, da andere Abwägungen zu treffen. Das heißt, es ist eine kommunale Entscheidung, beispielsweise auch dafür zu sorgen, dass wir in Ulm auf unseren Dächern, auch in der Altstadt, regenerative Energien erzeugen können. Ja, oder auch beim Thema Mobilität, da werden wir sicher auch noch dazu kommen, eine andere Mobilitätsform anzubieten und eben Anreize dafür zu schaffen, das Auto vielleicht häufiger mal stehen zu lassen. Und andererseits werden wir aber auch unsere Stadt umbauen müssen. Wir müssen gucken, wie war jetzt die aktuelle Situation, wo haben vielleicht auch die Maßnahmen, die wir getroffen haben, nicht ganz ausgereicht, weil auch in Ulm sind natürlich Keller und Garagen vollgelaufen. Wo können wir noch mehr Versickerungsflächen schaffen? Wo können wir also mehr entsiegeln, mehr Grün wiederherstellen? Wie können wir auch dafür sorgen, dass, weil es ja nicht nur Regen ist, den der Klimawandel mit sich bringt, sondern auch ganz stark Hitze, also dass auch die Hitze in der Stadt zurückgeht. Wir hatten letzten Sommer den heißesten seit Aufzeichnungsbeginn und werden also auch da schauen müssen, dass wir mehr Verschattung, mehr Grün, mehr Verdunstung in die Stadt bringen, um gerade auch für die Älteren oder für die Menschen mit Vorerkrankungen gutes Leben weiterhin auch eben in diesen neuen Zeiten zu ermöglichen. Also viele, viele Aufgaben, die da vor uns stehen und die wir beherzt anpacken müssen in den nächsten Jahren.
Herr Metzger, jetzt haben Sie im Vorgespräch, wir hatten uns ein paar Minuten vor der Sendung schon kurz unterhalten, da haben Sie gesagt, für Sie geht das Thema Klimaschutz immer auch einher mit dem Thema Wirtschaft.
Ja, das ist ganz offensichtlich. In den letzten Monaten oder im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz war immer wieder so der Narrativ zu hören, Klimaschutz reduziert die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten unserer Volkswirtschaft. Es belastet die Bürger und Bürgerinnen, es belastet die Unternehmen und genau das Gegenteil ist der Fall. Das ist die einzige Chance, eine Wirtschaft, die irgendwann nicht mehr sozusagen erfolgreich sein kann, weil sie auf die falschen Produkte setzt, zu erneuern. Es geht darum, die Wirtschaft und den Wohlstand zu erneuern. Und das sind unglaubliche Erfolgschancen für Produkte, die wir hier herstellen können. Mit unserer Kompetenz, mit unserer Kenntnis an technischen Fertigkeiten. Und das ist eine große Chance, um zu verhindern, dass der nicht voll, wie das die Lena gerade gesagt hat, der nicht vollzogene Klimaschutz uns auf die Füße fällt und einen richtigen, drastischen Einbruch an Wohlstand und an Bruttosozialprodukt beschert. Ja, wenn man dran denkt, wie viel Menschen jetzt sozusagen vor dem Nichts stehen in ihren Häusern, die sie jetzt nicht mehr vielleicht bewohnen können, die einen Totalschaden haben, Unternehmen, die investiert haben, da gab es Berichte, die jetzt Hunderttausende von Schäden haben, die zum Teil gar nicht versichert sind. Also das ist offensichtlich, dass wir da vor einem Wohlstandsverlust stehen. Ja, und die Parteien, die immer den wirtschaftlichen Erfolg sich auf die Fahnen geschrieben haben und die jetzt das Verbrenner aus bekämpfen und Erneuerungen im Klimaschutz und in der Produktion erneuerbarer Energien sozusagen hinten anstellen. Das sind nicht die Parteien, die die Wirtschaft voranbringen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das die Chance für Unternehmen, jetzt auf andere Produkte zu setzen, auf andere Strategien?
Also ich bin überzeugt, dass in ganz vielen Unternehmen bereits die Konzepte vorhanden sind und sie eigentlich darauf warten, dass sie das auch umsetzen. Und es gibt ganz sicher, und das weiß ich von vielen, mit denen wir reden, dass sie natürlich vor diesen Veränderungen auch Angst haben. Das sind hohe Investitionen und da kann man nur daran appellieren, dass das Nichttätigen dieser Investitionen ein ganz, ganz hohes Risiko darstellt. Und natürlich, was jetzt die Kommune betrifft, haben wir sehr große Einflussmöglichkeiten, vor allem über unsere städtischen Gesellschaften. Die SWU ist ein hochpotentes städtisches Unternehmen, das in erneuerbare Energien investiert, das hier die Wasserstoffwirtschaft vor Ort vorantreibt, gemeinsam zum Beispiel mit dem Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung und mit vielen anderen Akteuren. Also wir sind da eigentlich mittendrin in einem Prozess und wir hoffen auf sehr viel Unterstützung, sowohl bei der Kommunalwahl wie auch bei der Europawahl, dass die Politik die Bedingungen dafür schafft, dass dieser Erfolg tatsächlich auch eintritt und immer mehr Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger sozusagen diese Zeichen der Zeit erkennen.
Und wenn man schaut, wo aktuell die großen Schwierigkeiten liegen in der wirtschaftlichen Lage, also warum wir mit Inflation kämpfen, warum auch viele Unternehmen unter den Energiepreisen stöhnen und ächzen, dann wird ja sehr schnell klar, dass das also alles zurückzuführen ist auf die Abhängigkeit von russischem Gas, also die Abhängigkeit von fossilen Energien. Und als Putin dann den Gashahn zugedreht hat, da haben wir wirklich Glück gehabt, dass wir das irgendwie hingekriegt haben, mit aber vielen Folgeschäden, unter denen wir ja immer noch leiden. Also beispielsweise, dass eben die Energiepreise explodiert sind und die Inflation entsprechend auch sehr, sehr hoch gegangen ist und dass viele Menschen in ihrem Alltag natürlich sehr, sehr deutlich merken. Das heißt, auch der Ausbau der erneuerbaren Energien ist eine riesige Chance, uns unabhängig zu machen, eben von solchen Diktatoren oder Despoten, weil auch da, wo wir jetzt das Gas herbeziehen, ist das ja wirklich nicht so besonders verlässlich, ja, sei das Katar oder sei das auch das LNG-Gas aus den USA. Wer weiß, wie die Präsidentschaftswahlen da ausgehen im November und vor welcher Situation wir global dann stehen. Das heißt, die große Chance beim Ausbau der Erneuerbaren ist eben, dass wir unabhängig werden, dass wir unseren Strom hier vor Ort selber produzieren, dass wir ihn zu günstigen Preisen auch der Wirtschaft zur Verfügung stellen können und eben auch Planungssicherheit haben damit. Also deswegen ist es eben die zentrale Basis auch für wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft, dass wir wirklich ausreichend erneuerbare Energien haben.
Vielleicht noch der Gedanke, wir sind abhängig von denen, die bisher gewesen, die Gas und Öl als Ressource vorhanden haben. Wasserstoff, den wir wahrscheinlich nicht zur Gänze in Deutschland produzieren können. Wir sind noch nie energieautark gewesen in Deutschland, in Europa. Wir waren immer schon von irgendeiner Art von Import abhängig. Aber Wasserstoff lässt sich tatsächlich in allen Ländern, wo Wind und Sonne herrschen, produzieren. Also das ist auch unter dem Aspekt der Abhängigkeit von Diktaturen oder Kooperation mit Demokratien ein sehr viel zukunftsträchtigeres Feld.
Also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten und das Thema Klimaschutz bzw. der Ausbau des Klimaschutzes hängt zusammen mit der Wirtschaft, die SWU als ein städtisches Unternehmen, das hier auch gerade bei regenerativen Energien natürlich schon stark unterwegs ist. Ich versuche natürlich auch weiter zu verbessern. Und gerade wenn wir auch in den Science Park hoch am Eselsberg schauen, haben wir natürlich viel Flächen, wo auch sich entsprechend Wirtschaft ansiedeln soll. Ist auch ein gutes Stichwort, um in ein nächstes Thema überzuleiten, nämlich die SWU und der Science Park dort. Vor nicht allzu langer Zeit wurde die Linie 2 auch errichtet, um hier eben auch nachhaltige Mobilität an den Wirtschaftsstandort dort hochzulegen. Und über das Thema Mobilität möchte ich mit Lena Schwelling und Ulrich Metzger von den Grünen.
Radio Free FM. Wir machen, worauf wir Bock haben.
Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und Lena Schwelling und Ulrich Metzger von den Grünen anlässlich der Kommunalwahl 2024 in Ulm. Am Sonntag, 9. Juni, ist es soweit. Da dürfen alle Ulmerinnen und Ulmer in die Wahllokale gehen und ihre Kreuze machen. Wir haben gemeinsam in das Parteiprogramm der Grünen eben schon angefangen hineinzuschauen, haben gesagt, gerade auch anlässlich der Flutkatastrophe jetzt vergangenes Wochenende, ist Klimaschutz ein zentrales Thema, beziehungsweise gerade auch der Schutz natürlich vor solchen Katastrophen. Wir müssen dort mehr tun. Abseits dessen natürlich auch das Thema Energiewende, PV-Anlagen auf den Dächern, auch im Fischerviertel soll es geben und vieles mehr. Für Ulrich Metzger schwingt da immer auch das Thema Wirtschaft mit. Es ist die Chance für wirtschaftliche Unternehmen, Hand in Hand mit dem Klimaschutz sich zu erneuern und damit den Wohlstand für die Zukunft zu sichern. Und ich hatte es eben schon angesprochen, das Thema Mobilität schwingt dort eigentlich gleich mit. Ich hatte den Science Park angesprochen, der vor wenigen Jahren mit der Straßenbahnlinie 2 angebunden wurde, um natürlich auch im Zuge einer nachhaltigen Mobilität dort die Fachkräfte hinauf und wieder herab zu befördern. Dementsprechend möchte ich, wenn wir gerade bei diesem schönen Thema sind, in das Thema Mobilität mit Ihnen einsteigen und übergebe gerne das Wort an Sie, Stellung zu nehmen. Wie sieht unsere Mobilität in Ulm aktuell aus Ihrer Sicht aus und wohin sollten wir uns in den kommenden Jahren bewegen?
Ja, im Moment ist es schon ganz, also wir sind auf einem guten Weg, allerdings verfehlen wir auch viele unserer selbst gesteckten Ziele. Also der Gemeinderat hat vor einigen Jahren beschlossen, er möchte bis 2025, und wenn man in den Kalender guckt, ist es schon nächstes Jahr, einen Radverkehrsanteil in der Stadt haben von 25%. Und wir können sehr sicher sagen, dass wir den verfehlen werden. Wir wissen nicht wie sehr, aber sicher schon mit ordentlich Karacho. Das heißt, wir haben, was gerade das Thema klimafreundliche Mobilität angeht, noch einige Hausaufgaben zu machen, und gerade die Straßenbahn ist ein gutes Stichwort gewesen, weil wir haben festgestellt, dass wir die Linie 2 vor einigen Jahren in Betrieb genommen haben, wie gut die angenommen wird, ja, wie gerne die Menschen Straßenbahn fahren und für wie viele das ein guter Grund war, auch umzusteigen auf den Nahverkehr. Und deswegen ist für uns natürlich irgendwie die logische Konsequenz daraus, dass wir nicht nur bei Straßenbahnlinie 1 und 2 verharren sollten, sondern dringend auch das Thema Straßenbahnlinie Nummer 3 in den Blick nehmen müssen in den nächsten Jahren. Und die könnte verlaufen beispielsweise über Neu-Ulm nach Wieblingen. Das heißt, wir könnten da nochmal eine der wichtigen Verkehrsachsen, die bisher nicht nur mit einem Bus, sondern mit einigen Bussen angebunden ist an die Stadt, durch die Straßenbahn nachhaltiger aufstellen und auch zu einem sehr viel angenehmeren, nutzerfreundlicheren Verkehrsmittel umsteigen, das die Menschen einfach mehr bevorzugen als den Bus. Und das wäre aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiger Schritt für die Zukunft neben dem Radverkehr. Aber es ist kein Geheimnis, ich bin keine passionierte Radfahrerin. Da wird der Ulrich sicher einiges Besseres dazu sagen können.
Ja, also ich bin einigermaßen unerschrocken.
Das kann man so sagen, ja.
Was das Radfahren betrifft. Ich selber fahre auch auf Autostraßen und ich weiß aber, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich unsicher fühlen im Straßenverkehr. Vielleicht sollte ich mich auch unsicherer fühlen, als ich es tue. Aber wir müssen natürlich ganz stark auf ein zusammenhängendes, integriertes Radnetz setzen. Und das sind so ein paar Punkte, wo wir in den letzten Jahren schon immer wieder gemerkt haben, wie schwierig, wie man fast um jeden Zentimeter Radweg irgendwie kämpfen muss, weil der Platz in dieser Altstadt ist oder in dieser Innenstadt und auch in den Außenbezirken ist begrenzt und es gibt einen Konflikt. Manchmal muss man auch dem parkenden, also dem ruhenden oder dem fließenden Autoverkehr einfach Raum entnehmen, obwohl das jetzt für viele wiederum ganz schrecklich klingt. Sie müssen Gewohnheiten ablegen, sie müssen sich verändern. Und wir erleben, dass das zu einem ganz großen Gewinn an Urbanität und an Freiheit und an Sicherheit für alle Beteiligten führt. Es gibt natürlich den Konflikt zwischen Radfahrern und Fußgängern auch. Also da müssen wir darauf hinarbeiten, auf ein Gesamtkonzept des nicht motorisierten Individualverkehrs. Neben dem öffentlichen Nahverkehr, ja. Und das ist eine der großen Aufgaben, weswegen wir darauf hoffen, dass wir die stärkste Fraktion im Gemeinderat bleiben und dass wir die entsprechenden Mehrheiten haben, um sie endlich durchzusetzen. Und auf der anderen Seite, auf der etwas größeren Seite, ist natürlich zu sagen, dass der öffentliche Nahverkehr nicht nur die Straßenbahn und die Busse in Ulm sind, obwohl das natürlich extrem wichtig ist. Wir haben jetzt einen Nahverkehrsplan bald zu beschließen mit Neu-Ulm zusammen, wo wirklich wieder auch essentielle Verbesserungen vorgenommen werden. Wir müssen an den Regio-S-Bahn-Verkehr denken, an das ganze Umland. Da sind wir nicht die einzigen Akteure, aber wir sind beteiligt und diesen Prozess wollen wir, so langsam er vonstatten geht, wollen wir einfach vorantreiben.
Das stimmt, gerade die Regio-S-Bahn wird sehr wichtig werden in Zukunft. Also das ist ja im Grunde ein Projekt, das noch in den Anfängen steht. Also man hat jetzt ein Logo und wenn man genau hinguckt, sieht man das manchmal auch auf einzelnen Zügen schon stehen, aber man erkennt sie nicht wirklich als ein S-Bahn-System. Aber das wird all die Linien umfassen, die von Ulm aus wegfahren. Also das heißt Richtung Sigmaringen, Richtung Heidenheim, Richtung Biberach, Richtung Memmingen, Richtung Günzburg. Also wirklich viele Strecken, die da betroffen sind, weil Ulm ja ein Knotenpunkt ist für den Bahnverkehr. Und wir werden sicher auch noch auf das Thema Wohnen in Ulm zu sprechen kommen. Und es ist so, dass natürlich nicht alle Menschen in der Stadt selber wohnen können. Das heißt, viele auch von außen in die Stadt einpendeln. Für manche ist das auch eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte lieber in den ländlicheren Regionen um Ulm herum wohnen. Und da braucht man aber eben ein wirklich gutes und verlässliches Nahverkehrsangebot, auch gerade für diese Leute, dass sie gut zum Arbeiten in die Stadt kommen können und auch wieder nach Hause.
Vielleicht noch die Bemerkung, wir sind wiederum unglaublich abhängig von den Rahmenbedingungen, die Landes- und Bundesregierungen bereithalten. Und dieses Deutschland-Ticket ist ja wirklich noch in seiner Tragweite noch gar nicht erkannter Game-Changer, weil sehr viele junge Menschen das jetzt zu einem ganz selbstverständlichen Teil ihres Lifestyles gemacht haben und die Hoffnung ist, dass sie das, wenn sie erwachsener und älter werden, beibehalten, dass das einfach ganz normal wird, mit dem öffentlichen Nahverkehr auch zu verreisen. Und so hoffen wir auf eine allmähliche, aber nachhaltige Veränderung des Mobilitätsverhaltens, ohne dass wir die Klimaziele nicht erreichen können.
Jetzt möchte ich zu dem, was Sie beiden gesagt haben, jeweils noch mal etwas genauer nachfragen. Ich steige jetzt mal bei Ihnen ein, Herr Metzger, weil Sie das zuerst gesagt haben. Sie haben vom Gesamtkonzept gesprochen, wie die verschiedenen Mobilitätsarten, gerade auch die Mobilitätsarten des nicht motorisierten Individualverkehrs, im Gesamtkonzept eben korrekt berücksichtigt werden. Und die Frage an Sie ist, was ist Ihnen bei diesem Gesamtkonzept wichtig, beziehungsweise worauf möchten Sie bei einem solchen Gesamtkonzept eben achten?
Also da würde ich sogar noch eine kleine Korrektur einbringen. Also zu diesem Gesamtkonzept gehört natürlich auch der motorisierte Individualverkehr. Ja? Weil wir wissen genau, es gibt Menschen, die sind angewiesen, für manche Wege auch das Auto zu benutzen.
Ja.
Deswegen ist es auch nicht so, dass wir das in irgendeiner Weise verteufeln, verbieten, verteuern wollen. Vielleicht verteuern in manchem vielleicht schon, aber in eine Richtung lenken, die sozusagen die kombinierte Nutzung ermöglicht. Dazu gibt es solche Mobilitätshubs, da gibt es schon Konzepte, am Eselsberg ist eines verwirklicht. Dazu gehören Teilautos, Carsharing. Dazu gehört natürlich, dass wir dringend darauf angewiesen sind, dass die Elektromobilität zunimmt. Ich glaube, wir haben jetzt von dem Gesetzentwurf gehört von der Bundesregierung, dass Tankstellen verpflichtet werden, auch eine Ladestation vorzuhalten. Also wir sind nicht dabei, den Individualverkehr zu verteufeln. Wir wollen ihn integrieren. Gute Fahrradwege, Wege für Fußgänger, schöne Wege, in denen man gerne zu Fuß unterwegs ist, einen guten öffentlichen Nahverkehr und eben auch die Möglichkeit, individuell unterwegs zu sein, das alles zu kombinieren.
Ja, die Menschen sind ja, und das macht sie mir sehr sympathisch, in ihrem Mobilitätsverhalten in der Regel einfach auch ein bisschen faul und bequem. So, das kann ich von mir aus sagen, bin ich absolut auch Teil davon. Das heißt, wir nutzen ja am liebsten die Verkehrsmittel, die eben am schnellsten, am unkompliziertesten und uns am sichersten ans Ziel bringen. Und die Aufgabe der Politik ist eben dafür zu sorgen, dass genau diese Verkehrsmittel vielleicht eben nicht mehr in Zukunft nur das Auto sind, sondern dass andere an die Stelle treten können. Und das erlebt man ja auch vielfach, weil Menschen, die in der Innenstadt wohnen, sagen oft, sie haben gar kein Auto mehr, weil es für sie umständlich ist mit der Parkplatzsuche und sie brauchen es nicht so oft. Und deswegen haben sie irgendwann entschieden, das abzuschaffen, weil für sie andere Verkehrsmittel eben schneller, bequemer und günstiger sind. Und genau das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Umweltverbund eben die schnellere, bequemere und günstigere Variante der Mobilität für alle wird. Und für diejenigen, Ulrich, du hast es angesprochen, die eben nicht auf das Auto verzichten können, und davon gibt es sicher einige, weil es wird niemals möglich sein, alle Orte, also gerade winzige kleine Orte auf der Schwäbischen Alb, irgendwie flächendeckend mit einem wirklich guten und sauberen ÖPNV-Takt anzubinden, wird es immer auch die Möglichkeit geben, mit dem Auto weiterhin zu fahren. Das Wichtige ist auch einfach, dass es dann einen möglichst klimaneutralen Antrieb hat, und da hat die Europäische Kommission ja auch vorgeschlagen, dass eben in Zukunft Autos nur noch klimaneutral angetrieben sein sollen, und das halten wir für einen sehr richtigen und wichtigen Schritt und sind da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir auf einem guten Weg sind bei dieser Mobilitätswende. Aber gerade vor Ort ist es auch mit vielen Aufgaben noch verbunden, wie beispielsweise, du hast es angesprochen, im Kampf um den Platz. Ja. Weil gerade der Konflikt zwischen Rad- und Fußverkehr beispielsweise, der rührt ja in der Regel daher, dass die beiden Verkehrsmittel sich sehr kleine Flächen teilen müssen, weil oft sind es halt gemeinsame Rad- und Fußwege. Und wenn da viele Menschen unterwegs sind, zu Fuß oder eben mit dem Fahrrad, dann kommt es ganz automatisch zu Konflikten, während nebenan beispielsweise dann irgendwie viele Autos parken oder auch sonst Straßen relativ leer sind. Das heißt, da gibt es einfach Möglichkeiten, wie man auch den Raum, den öffentlichen Raum anders verteilt, um zu einer Entzerrung von diesen konfliktträchtigen Situationen zu kommen und dafür zu sorgen, dass möglichst alle Verkehrsmittel den Platz bekommen, den sie brauchen.
Jetzt haben Sie eben gesagt, dass beispielsweise auf der Schwäbischen Alb natürlich nicht jedes kleine Dorf, ich sag mal, oft sind es ja nur kleine Höfe, die zwar eine Bushaltestelle haben, aber die natürlich sauber mit einem hohen Takt
oder so,
wie Sie sagen, eben vergleichbar mit einer Stadt eben auch anzubinden. Das ist ja vollkommen logisch. Das wäre eine Mammutaufgabe, beziehungsweise das würde auch sehr, sehr viele Linien und dementsprechend natürlich auch Fahrzeuge, die irgendwann auch nicht mehr ökologisch sind.
Und vor allem Fahrerinnen und Fahrer, das ist ja im Moment unsere größte Herausforderung noch, dass uns an vielen Stellen Fahrerinnen und Fahrer fehlen, weil wir auch beim Ausbau des Nahverkehrs merken wir das oft, ja, oder wir bei den Stadtwerken auch immer wieder mit einem hohen Krankenstand zu kämpfen, weil die Überlastung einfach groß ist. Und das ist eine der wichtigsten Sachen. Auch da merkt man den Fachkräftemangel. Also das scheitert oft gar nicht so sehr an den Fahrzeugen, sondern tatsächlich an denjenigen, die sie fahren.
Worauf ich jetzt hinaus wollte, war, Ulm ist ja als kleinste Großstadt in Deutschland in der Hinsicht besonders, dass sie als Großstadt ein sehr aktives Umland hat. Also wenn wir beispielsweise nach Stuttgart oder München links und rechts von uns schauen, die haben natürlich einen deutlich größeren Kern, wo viel Mobilität gegeben ist. Wenn ich aber rausgehe, hört das Umfeld relativ schnell auf. Ich komme in eine ländliche Region und das Thema ist, ich sag mal, relativ ruhig, sehr schnell. Ulm aber, ich gehe raus und ich sage, dieser suburbane Gürtel ist in Ulm relativ groß. Und daher die Frage, weil Sie vorhin auch eben die Anbindung dieses Umlands angesprochen haben. Wo stehen wir Ihrer Ansicht nach da aktuell? Beziehungsweise was könnten wir dort vielleicht auch in den kommenden Jahren noch realisieren, um dieses Umland eben auch an die Stadt bestmöglichst irgendwo anzuknüpfen?
Ja, wir haben da in der Tat eine einzigartige Lage und da können wir als Ulmerinnen und Ulmer auch sehr dankbar dafür sein, weil wir natürlich sehr davon profitieren, dass das Umland nach Ulm kommt, sei es zum Arbeiten, aber auch zum Einkaufen, zum Ausgehen, um die Freizeit hier zu verbringen, die Kultur zu genießen. Und das ist natürlich für uns alle auch was uns ermöglicht, eben viel mehr hier aufrechtzuerhalten, als es nur für die 130.000 Ulmerinnen und Ulmer vielleicht möglich wäre. Also wenn man sich anguckt, wie die Situation heute ist, dann stellt man fest, allein die Hälfte der Ulmerinnen und Ulmer, rechnerisch quasi, also um die 60.000 oder mehr Menschen pendeln jeden Tag zum Arbeiten in die Stadt. Und leider machen viele das noch mit dem Auto. Und das führt dazu, dass es in manchen Stadtteilen, in der Weststadt kann man das beobachten, wo es keine Parkraumbewirtschaftung gibt, zur lustigen Situation führt, dass die Anwohnerinnen und Anwohner keine Parkplätze mehr finden, weil Auswärtige das ganz geschickt finden. Da kann man umsonst das Auto stehen lassen und dann irgendwie mit der Straßenbahn oder einem anderen Verkehrsmittel vielleicht die letzten Meter zum Arbeitsplatz fahren. Und das führt aber zu vielen Konflikten. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, wie wir das attraktiv machen, dass man eben möglicherweise nicht oder möglichst nicht mit dem Auto bis direkt zur Arbeit oder bis direkt in die Stadt fährt, sondern entweder von Anfang an andere Verkehrsmittel nutzt, sei es zum Beispiel, dass man eben von zu Hause zum nächstgelegenen Bahnhof mit dem Auto fährt und dann aber auf den Zug umsteigt oder die Regio-S-Bahn oder dass man bis an die Stadtgrenzen fährt und dann aber mit der Straßenbahn oder dem Bus die letzten Meter in die Stadt fährt. Und das ist was, wo wir deutlich besser werden können noch. Da ist die Regio-S-Bahn ein ganz zentraler Baustein.
Jetzt haben Sie natürlich auch gesagt, nicht jeder Mensch kann oder möchte im Stadtzentrum wohnen. Das heißt, dieses Umland wird teilweise auch ganz bewusst natürlich als, ich sag mal, Wohnungspunkt gewählt. Ich möchte in diesem Zug ein Stück weit auf die Wohnraumentwicklung allgemein in Ulm zu sprechen kommen. Wohnraum ist, ich denke, nicht nur im Stadtzentrum als auch außerhalb ein großes Thema. Es ist jetzt auch nicht ein rein ulmerisches Thema, sage ich mal, sondern es ist ein deutschlandweites Thema, dass Wohnraum knapp ist, nicht in der Menge auch gebaut wird, wie wir es vielleicht benötigen. Wenn ich Sie beiden fragen darf, für die kommenden Jahre, wie soll sich die Wohnraumentwicklung in Ulm entwickeln, um eben das Thema Wohnungsmangel zumindest ein Stück weit versuchen eben bedienen zu können.
Vielleicht zunächst mal gesagt, die Situation in Ulm ist durch eine jahrzehntelange kluge Politik der Stadtverwaltung besser als in manchen Städten vergleichbarer Größe. Wir haben die städtischen Wohnungsbaugesellschaften nicht privatisiert, um damals den städtischen Haushalt zu sanieren. Das hat in vielen Städten ganz große Probleme erzeugt, sondern wir haben die Wohnungsbaugesellschaften. Und wir haben eine, wie ich finde, kluge Politik. Ich habe sie nur beobachtet, ich habe sie nicht erfunden. Aber sie hat mich völlig überzeugt, ja, dass wir diese Konzeptvergabe haben, in der Bauträger soziale Punkte vorweisen müssen, um das Projekt verwirklichen zu können. Wir haben 40% geförderten Wohnraum verpflichtend gemacht und das führt in der Summe dazu, dass trotz aller Mängel das Wohnungsangebot in Ulm immer noch besser ist und auch die Preise etwas moderater sind als in vergleichbaren Städten. Und diese Politik müssen wir weiterführen. Wir müssen versuchen, möglichst innerstädtisch Wohnraum zu verdichten und aus einem Terrain etwas zu machen. Das beste Beispiel ist jetzt das Blautal-Center, wo stadtnahe, gut angebunden übrigens im neuen
Nahverkehrsplan,
super gut angebunden, fahrradmäßig gut angebunden für fast 1000 Menschen, für fast 1000 Familien, Einheiten Wohnraum geschaffen wird. Ja, das ist das Zukunftsprojekt, da müssen wir danach gucken. Das macht auch die Stadt, das begleiten wir sehr konstruktiv. Und vielleicht der Aspekt, die wenigen Plätze, die wir in Ulm haben, dürfen wir nicht verschwenden für das kleinbürgerliche Idyll eines Einfamilienhauses, einer Einfamilienhauswüste. Ja, die dann wieder mit Carparks, mit Carports und hohen Erschließungskosten für ganz wenige Menschen Wohnraum bietet. Ja, wir müssen das effizient nutzen und es gibt wunderbare Modelle von urbanem, kommunikativen, stadtteilbezogenen Leben, in der ein gutes soziales Miteinander möglich ist. Hochqualitative Wohnungen geschaffen werden. Das ist eigentlich die einzige Chance, die wir haben, um die wachsende Stadt bewältigen und auch beherbergen zu können.
Ja.
Also es gibt auf jeden Fall Ideen. Man ist auf dem relativ guten Weg in Ulm, wenn man sich natürlich auch mit anderen Städten vergleicht, laut Ulrich Metzger. Daran möchten die Grünen auch anknüpfen, möchten in der Zukunft so weitermachen, um möglichst vielen Menschen den Wohnraum bieten zu können, den sie dringend suchen.
Darf ich dazu vielleicht noch was sagen? Also es gibt auch Stimmen, die sagen, es wäre unökologisch, einen Acker zu bebauen mit Wohnraum. Und es ist, finde ich, ein sehr bizarres Argument. Ja, natürlich ist es negativ, wenn wir Boden versiegeln müssen. Aber wenn wir das effizient machen mit Geschosswohnungsbau, dann verhindert es, dass eine fünfmal so große Fläche im Umland versiegelt wird und Verkehr generiert. Ja? Also die Vermeidung von Verkehr heißt, wir müssen innerstädtisch Wohnraum schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, und ich möchte da gerne noch ergänzen, wir müssen den Wohnraum so schaffen, dass er eben nicht mehr wie vor 20, 30 Jahren aussieht, als man eben genau so gebaut hat, diese Einfamilienhaus-Schlafsiedlungen, in die die Menschen irgendwie nach der Arbeit nach Hause kommen, dann sind sie zu Hause, sie können aber dort nichts machen, weil es gibt keine Kulturangebote, keine Freizeit, weil es lohnt sich nicht in diesen reinen Wohngebieten. Natürlich, es gibt oftmals nicht mal einen Bäcker oder ähnliches, weil auch dafür die Frequenz viel zu niedrig ist. Und das heißt, die Menschen fahren morgens weg und kommen abends wieder nach Hause, sind zum Schlafen da. Und eben genau so wird Verkehr generiert, während man inzwischen anders bauen kann und man eben durchmischte Quartiere baut, in denen mehr Menschen leben, in denen es aber auch Angebote gibt. Da gibt es dann oft Treffpunkte, es gibt Cafés, es gibt Möglichkeiten auch der Kinderbetreuung sehr, sehr räumlich nah beispielsweise und ähnliches. Das heißt, auch die Wege verkürzen sich, weil man eben zum Beispiel zum Einkaufen nicht mehr mit dem Auto fahren muss, sondern eben nur einmal um die Ecke gehen muss und dann hat man den Supermarkt da. Das heißt, es bringt viele Vorteile, wenn man urban baut und wenn man die verschiedenen Nutzungen, die in einer Stadt gegeben sind, zusammendenkt. Ja, also Ich meine, Paris hat angefangen damit und hat gesagt, sie wollen eine 15-Minuten-Stadt bauen, also so, dass man alles Wichtige um sich herum in 15 Minuten erreichen kann, und zwar eben zu Fuß. Und das ist, was das finde ich sehr erstrebenswert, weil das ist, glaube ich, die Zukunft, dass wir versuchen, unnötigen Verkehr zu vermeiden und auch den Menschen ein gutes Angebot in ihrem jeweiligen Quartier zu machen, sei es an medizinischer Versorgung, Ärzten, Apotheken, aber eben auch Nahversorgung wie Bäcker und Einkaufsmöglichkeiten, Kinderbetreuung und ähnliches. Und dann kann das ein sehr, sehr hochwertiges und qualitativ sehr begrüßenswertes Wohnquartier werden.
Also auf jeden Fall qualitativ hochwertige Vorstellungen und auch Ideen, die man sich da beispielsweise auch im Nachbarland Frankreich, spezieller in Paris, abschauen kann, die man hier nach Deutschland bzw. genau genommen natürlich auch nach Ulm bringen könnte. Viele Ideen, viele Themen für die Kommunalwahl 2024. Am Sonntag, den 9. Juni, ist Wahltag, und ich spreche mit den Grünen, mit Lena Schwelling und Ulrich Metzger, gleich noch über das Thema Migration, Digitalisierung und natürlich auch Kultur darf nicht fehlen. Wir sind nach einem Song wieder da.
Radio Free FM.
Wow.
Radio Free FM mit der Plattform und der Kommunalwahl 2024. Am Sonntag wird gewählt, und damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich wissen, wen Sie wählen können, hatten wir in den vergangenen Wochen und Tagen schon die verschiedenen Parteien bei uns, und heute sind wir noch bei den Grünen angekommen, die bislang stärkste Partei im Ulmer Gemeinderat. Sie möchten es nach eigener Aussage natürlich auch gerne bleiben.
Wir haben uns jetzt so dran gewöhnt. Ja.
Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, absolut, ja. Der möchte sich ungern umgewöhnen. Viele Themen, die dort im Raum stehen, wir waren zuletzt beim Thema Wohnraumentwicklung stehen geblieben, beziehungsweise eigentlich waren wir ziemlich durch damit, wobei immer so ein Thema abschließen, es gäbe so viel im Detail zu sagen, das schaffen wir in den 60 Minuten gar nicht. Dementsprechend würde ich weitergehen zum Thema Migration, denn alle Menschen, die zu uns kommen, benötigen ja genauso ein Dach über dem Kopf, und ich denke, das schließt gut an dieses Thema an, und ich frage Sie beiden, Migrationspolitik, wie sieht die in den kommenden Jahren speziell auch in Ulm aus?
Ja, vielleicht ist es wichtig, noch die Vorbemerkung zu machen, dass viele der Themen, die so umstritten sind in der Migrationspolitik, gar keine Themen sind, die auf kommunaler Ebene verhandelt werden. Weil die Frage der EU-Außengrenzen oder die Frage, wie viele Geflüchtete kommen zu uns, das ist nichts, was wir kommunal entscheiden, sondern unsere Aufgabe hier ist, zu schauen, wie wir die Menschen, die zu uns kommen, aus den unterschiedlichsten Gründen bestmöglich unterbringen und integrieren und es auch am Ende bestmöglich schaffen, die in den Arbeitsmarkt natürlich zu integrieren. Weil wir haben ein Riesenproblem mit Fach- und Arbeitskräftemangel in der Region. Und das heißt, wir sind angewiesen auf Zuwanderung ganz dringend, und nicht nur in hochqualifizierten Bereichen, sondern wenn man in die Gastronomie schaut beispielsweise, gibt es auch einen hohen Bedarf an Menschen, die da unterstützen können, also ohne vielleicht eine langjährige Ausbildung gemacht zu haben, aber auch sonst im Kita-Bereich, in der Pflege, überall fehlen uns dringend Menschen. Die Busfahrerinnen und Busfahrer haben wir schon angesprochen. Das heißt, es braucht einfach viel mehr Zuwanderung, und deswegen ist es wichtig, dass wir auch ein positives Bild als internationale Stadt vermitteln, dass eben die Menschen auch gerne nach Ulm kommen, dass sie sich hier wohlfühlen, dass sie im Idealfall hier bleiben und hier arbeiten. Und dafür ist es eben wichtig, dass wir sie von Anfang an gut unterbringen. Und für uns bedeutet das, dass man die Geflüchteten nicht irgendwo an den Rand der Stadt schiebt, sondern dass man sie möglichst zentral, möglichst in den jeweiligen Stadtteilen, also nicht am Rand der Stadtteile, sondern integrierend in den Stadtteilen unterbringt, möglichst kleinteilig, also nicht riesige Wohnanlagen baut, sondern so dezentral wie möglich, aber eben jeweils nah dran an der Stadt, nah dran an den Menschen, die schon länger hier sind. Denn nur dann kann Integration wirklich gut gelingen. Und da geraten wir auch oft am Ratstisch in Konflikt mit den anderen Parteien und Fraktionen, denn dieses Bild der Unterbringung wird da nicht geteilt, sondern wir haben das jetzt bei der Diskussion um die Unterbringung in Wieblingen gemerkt, da herrscht leider oft auch eher die Haltung vor, dass man die Geflüchteten so weit wie möglich an den Rand der jeweiligen Stadtteile oder Ortschaften schiebt aus den Augen, aus dem Sinn. Und das halten wir für den falschen Weg, denn wir brauchen diese Menschen. Und die sind ja auch nicht hierher gekommen, weil sie nichts Besseres zu tun hatten, sondern in der Regel, weil sie wirklich vor furchtbaren Dingen, Krieg, Verfolgung zu uns geflohen sind. Und da ist es auch wichtig, dass wir unserer Verantwortung als Stadt, gerade als wohlhabende Stadt, gerecht werden und diese Menschen gut aufnehmen.
Vielleicht noch der Aspekt, ich meine, viele Menschen sind ja irgendwo von Angst erfüllt. Ja, und ich meine, man muss sagen, in gewisser Weise kann man das nachvollziehen. Wir haben jetzt den Fall, den Todesfall oder das Tötungsdelikt in Mannheim erlebt. Das ist natürlich was Traumatisierendes. Und wir wissen ganz genau, Menschen reagieren auf diese Situation. Ob das rational ist oder irrational, ich meine, Angst ist nicht rational, aber es ist einfach vorhanden, ja. Und wir müssen darauf reagieren. Wir müssen darauf reagieren durch eine starke Polizeipräsenz. Also Sicherheit und Ordnung ist auch ein grünes Thema, weil Sicherheit und Ordnung gerade die Schwachen in der Gesellschaft schützt. Ja, ja, das ist kein rechtes Thema, das ist auch ein linksliberales Thema. Also eine freie Gesellschaft kann sich nur durch klare Regeln definieren, ja, und schützen. Wir brauchen aber eben auch Orte der guten Erfahrung, weil es gibt unzählige gute Erfahrungen. Also ich meine, ich bin Lehrer in einer Berufsschule und unterrichte zum Teil Klassen, die zur Hälfte aus Geflüchteten bestehen oder mehr. Und das ist ein chancenreiches Thema. Ja, und wir hoffen darauf, dass wir durch gute Integrationsmaßnahmen, auch bauliche Maßnahmen dazu verhelfen, dass diese Migrationsgeschichte nicht als Belastung, sondern eigentlich als Erfolgsgeschichte erlebt wird.
Jetzt möchte ich Sie angesichts der Zeit, weil wir nur noch wenige Minuten haben, noch fragen. Sie haben jetzt das Thema Sicherheit auch angesprochen. Sie sind stärkste Partei im Ulmer Gemeinderat. Viele, die Sie nicht gewählt haben, sagen immer auch, die Grünen, die sind ja so eine Verbotspartei. Mhm. Möchten Sie sich da vielleicht dazu äußern?
Ja, gerne. Ja, das finde ich ein interessantes Narrativ, ja. Weil wir, sagen wir so, wir verbieten Sachen, die man eigentlich, oder wir versuchen Sachen zu kanalisieren oder zu lenken, die man aus reiner Vernunft eigentlich nicht tun würde. Ja? Seine Lebensgrundlagen zur Explosion zu bringen, zu verheizen, seine Lebensgrundlagen zu vergiften, das ist nichts, was man vernünftigerweise tut. Aber unsere ganze Kultur, unsere ganze Gesellschaft hat viele Elemente von so einer destruktiven Richtung, dass wir bislang Wohlstand generiert haben durch die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Und wenn wir das umsteuern, dann wird das von manchen, die Veränderungen nicht schätzen, als Verbot oder als Verhinderung erlebt. Aber wir wollen darauf argumentativ hinwirken, dass erkannt wird, dass das ein Freiheitsgewinn ist. Es ist ein Freiheitsgewinn, wenn ich leben kann, ohne dass die Fluten mein Haus zerstören, ohne dass die Trockenheit unsere Ernten kaputt macht. Ja, das ist ein Freiheitsgewinn. Deshalb die grüne Politik ist eine Politik der Freiheitserhaltung aufgrund von vernünftigen Regeln.
Das heißt, es geht um die Freiheitserhaltung.
Ja. Weil Freiheit und Verantwortung gehören eben eng zusammen.
Und es geht nicht nur um unsere Freiheit, sondern auch die der kommenden Generationen. Also dieser alte, uralte Spruch, den die Grünen haben, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, an dem ist einfach viel dran. Wir müssen so leben, dass auch kommende Generationen hier noch gut leben können.
Dafür stehen die Grünen. Ich bedanke mich bei Lena Schwelling und Ulrich Metzger, die mir in den vergangenen 60 Minuten aus dem Parteiprogramm berichtet haben, beziehungsweise haben gemeinsam näher hineingeschaut. Wenn Sie weiterhin stärkste Partei bleiben, können Sie all an diesen Themen arbeiten. Ich drücke natürlich Ihnen die Daumen, wie allen Parteien, für den anstehenden Wahlkampf. Am Sonntag dürfen die Stimmen gemacht werden. In diesem Sinne, herzlichen Dank.
Danke
Ihnen. Vielen, vielen Dank auch von mir.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.